ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema weniger Zuckerbrot, mehr Peitsche, wie es mit dem Bürgergeld weitergeht. Wenn es nach Friedrich Merz geht, dann ist das Bürgergeld in spätestens einem Jahr Geschichte. Dann will der aktuelle Kanzlerkandidat der Union nämlich der neue Kanzler sein und dann das, wie er selber sagt, völlig verunglückte System Bürgergeld wieder abschaffen. Oder ist es vielleicht jetzt nur Wahlkampfgetöse? Denn da macht sich eine Diskussion über angeblich faule Leistungsbezieher bekanntlich gut. Darüber, dass der Staat die Leute mit dem Bürgergeld vom Arbeiten abhält. Stimmt das wirklich? Die Ampelregierung hat, um den drohenden Wahlkampfschlager einzufangen, schon einige Änderungen an ihrem Reformprojekt Bürgergeld beschlossen. Der Tenor ist klar, sich ausruhen auf dem Bürgergeld, das ist nicht drin. Die Leute sollen stärker noch als bisher motiviert werden zu arbeiten. Auch mit strengeren Sanktionen. Wie notwendig, wie hilfreich sind die? Was hilft Langzeitarbeitslosen wirklich? Und welche Chance haben sie momentan überhaupt in den Unternehmen? Das wollen wir jetzt diskutieren in diesem SWR-Kulturforum. Mit dabei ist Helena Steinhaus. Sie ist die Gründerin des Vereins Sanktionsfrei. Und mitdiskutieren wird auch Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, ein Institut der Bundesagentur für Arbeit. Und in unserer Runde dabei ist auch Dr. Hans-Jürgen Völz. Er ist Bundesgeschäftsleiter Volkswirtschaft beim Mittelstand BVMW e.V. Herr Völz, können Sie Herrn Merz' Vorschlag, das Bürgergeld abzuschaffen, zumindest in der bisherigen Form und durch ein anderes System zu ersetzen, was abgewinnen?
Ja, wichtig ist dem Mittelstand, dass die Parteien den sozialen Frieden schützen und sich selbst Arbeit immer mehr lohnen muss als der Bezug von Sozialtransfers. Dazu ist das Bürgergeld in der jetzigen Ausgestaltung unserer Ansicht nach nicht geeignet. Die Vorstellung der Union zum Thema Grundsicherung genannt, sehen wir als zukunftsweisend an, denn Hilfe für die, die wirklich bedürftig sind, die kann keiner als schlecht empfinden. Das heißt, Menschen, die arbeiten können, müssen dann noch arbeiten. Ansonsten entfallen auch die Sozialleistungen. Und der Satz, sozial ist, was Arbeit schafft, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen.
Herr Weber, gerade in der CDU wird ja häufig gesagt, das Bürgergeld setzt einfach zu wenig Anreize für Arbeit. Sie beschäftigen sich ja aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Bürgergeld. Kommen Sie in Ihren Untersuchungen und Statistiken und Studien zu ähnlichen Ergebnissen?
Also man muss einerseits sagen, wir haben im Moment schon Probleme. Also die Jobaufnahmen von Arbeitslosen, die sind deutlich runtergegangen. So, diese Probleme müssen auf den Tisch. Nach unseren Analysen ist der Großteil davon nicht durch das Bürgergeld bedingt, sondern zum Beispiel vor allem durch diesen wirklich zähen Wirtschaftsabschwung, den wir im Moment haben. Aber ein gewisser Teil kam auch durch bestimmte Maßnahmen mit der Bürgergeldreform dazu. Ich würde basierend darauf jetzt aber nicht dann ins andere Extrem rübergehen und sagen, jetzt müssen wir das alles abschaffen, jetzt brauchen wir wieder Totalsanktionen auf breiter Basis und Ähnliches. Denn wir wissen, eine solche Schärfe im System, die hat halt auch Nachteile. Also zum Beispiel Sanktionen führen auch dazu, dass Menschen dann in nicht nachhaltige Jobs gedrückt werden, dass sie Vertrauen in die Arbeitsvermittlung verlieren, dass sie sich vielleicht auch ganz von der Arbeitsvermittlung abwenden und dann ganz weg sind. Das heißt, es ist immer eine Balance zu halten. Ja, ich glaube, wir brauchen schon wieder ein Stück weit mehr Verbindlichkeit im System, aber wir sollten den Druck nicht überziehen, denn das hat auch klare Nachteile und wir sollten sehen, nicht alles, was in der Debatte vorkommt, stimmt. Also ja, die Jobaufnahmen sind runtergegangen, aber kündigen fürs Bürgergeld, das sehen wir im Moment gar nicht. Also die Neuzugänge in die Arbeitslosigkeit mit Bürgergeld aus Jobs heraus, die sind so niedrig wie noch nie. Dementsprechend Verbindlichkeit, ja, wir müssen aber an bestimmten Stellen auch wieder mehr auf das setzen, was Bürgergeld eigentlich wollte. Also zum Beispiel Qualifizierung und zusätzliche Unterstützung. Davon bräuchten wir eigentlich sogar mehr.
In der Debatte ums Bürgergeld, da schwirren ja immer gefühlte Wahrheiten und auch ganz viele Gefühle irgendwie mit rum und auch Zahlen, ganz unterschiedliche. Frau Steinhaus, über eine Zahl würde ich gerne mit Ihnen auch nochmal sprechen. Der CDU-Politiker Linnemann, der hat kürzlich gesagt, eine sechsstellige Zahl von Bürgergeldempfängern und Empfängerinnen sei grundsätzlich nicht bereit, eine Arbeit anzunehmen. Er sagt, das sagt die Statistik. Was sagen Sie?
Na, er musste ja auf Nachfragen selber sagen, dass es jetzt schwierig ist zu belegen, woher diese Zahl kommt. Die hat er sich einfach so ein bisschen hergezaubert, um Stimmung zu machen. Das kann man leider anders nicht sagen. Das hat nichts mit Fakten zu tun. Seine Aussage war ja, man müsse Hunderttausende Bürgergeldbeziehende total sanktionieren, ihnen die Leistung komplett entziehen. Und das ist an den Haaren herbeigezogen. Es gibt diese Menschen nicht. Es gibt nicht diese Totalverweigerer, von denen jetzt seit ein paar elendigen Monaten die Rede ist. Und zu Herrn Völz muss ich sagen, also was Sie da sagen, dass die Menschen durch das Bürgergeld nicht arbeiten wollen, dass es Arbeitsaufnahmen verhindert und so, dafür gibt es keine Datengrundlage, keine Belege. Das sind einfach Sachen, die so erzählt werden, um Stimmung zu machen. Aber das sind keine Fakten.
Woher kommt diese Meinung, dass eben die Leute nicht arbeiten wollen, weil es mit Bürgergeld sich eben auch ganz gut leben lasse?
Genau, es ist eine Meinung.
Ja, die Meinung lässt sich aber auch gut belegen. Und zwar nicht durch anekdotische Evidenz zugegebenermaßen. Statistisch ist das schlecht erfassbar. Gute Politik beginnt mit der Betrachtung der Realität. Und die Realität sind Gespräche, die ich beispielsweise mit Mitgliedsunternehmen führe. Ich kann auch eins anonymisiert nennen. Das ist ein Unternehmen aus einer norddeutschen Großstadt, Abfallsentsorgungsunternehmen, hat 2 Mitarbeiter, die 2015 mit ihren Familien nach Deutschland gekommen sind, aus Syrien, die sich hervorragend integriert haben in den Betrieb, die zuverlässig gearbeitet haben, die selten krank gewesen sind und auch die Sprache mittlerweile beherrschten. So, und in der Diskussion über die Erhöhung des Bürgergeldes haben die beiden Herren zu ihrem Chef gesagt, dass der Familienrat beschlossen hätte, dass für den Fall, dass das Bürgergeld so steigt wie von der Politik angekündigt, dass es für die Kindererziehung besser wäre, zu Hause zu bleiben. Und mein letztes Gespräch mit dem Unternehmer hat mir dann auch bestätigt, ist in der Tat so gekommen, dass die beiden Herren ihren Job gekündigt haben und nicht mehr für das Unternehmen tätig sind.
Aber niemand belegen, dass das stattgefunden hat.
Ja, ich gehe davon aus, dass ich nicht angelogen worden bin. Und es gibt ja auch, das ist ja nicht einzelne Beispiele, es gibt ja konkrete Belege dafür, dass es so ist. Und wir haben bei 5,5 Millionen Leistungsberechtigte, davon erwerbsfähig sind 3,9 Millionen, arbeitslos 1,7 Millionen und 900.000 sind Langzeitarbeitslose. Und wir haben eine hohe sechsstellige Zahl, ich meine 700.000 offene Stellen. Und da denke ich, ist es auch nicht vermessen, höhere Anstrengungen zu fordern, weil Sie müssen bitte eins bedenken, bis 2035, und das ist, soweit ich weiß, eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung von Professor Weber, fehlen Deutschland 7 Millionen Arbeitskräfte.
Vielleicht.
Und dann müssen wir wirklich alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen greifen, um Arbeit attraktiver zu machen. Also schon heute sind 9 von 10 mittelständischen Unternehmen von Arbeits- und Fachkräftemangel bedroht. Es geht sogar so weit, dass sie gar keine Aufträge annehmen können, nicht aufgrund von Materialmangel, sondern ganz einfach, weil das Personal nicht zur Verfügung steht.
Frau Steinhaus, ich habe Sie gerade seufzen hören. Ich schlage vor, wir sortieren erstmal, weil da waren jetzt ganz viele unterschiedliche Zahlen, ganz viele unterschiedliche möglicherweise Fakten. Also ich finde, man muss ja schon unterscheiden. Der Fall, den Herrn Völz gerade geschildert hat, Herr Weber, dazu haben Sie gerade schon was gesagt, das sind die Leute, die quasi ihren Job kündigen, weil ein Leben mit Bürgergeld für sie attraktiver ist. Da hatten Sie ja gerade eine Statistik, Herr Weber, dass man das eigentlich nicht belegen kann.
Was wir sehen können, ist, wie viele Menschen gehen direkt aus Jobs wirklich in die Arbeitslosigkeit, also ins Bürgergeld rein. Und das ist im Moment eine außergewöhnlich niedrige Zahl. Und das bringt uns dazu zu sagen, klar kann es sein, dass es deutschlandweit diese Fälle gibt. Vielleicht sind es auch ein paar hundert oder so. Das kann man an dieser Statistik nicht sehen. Aber das scheint im Moment nicht das Hauptproblem zu sein, sondern das Hauptproblem, das wir sehen, das ist die andere Richtung. Also Menschen bleiben im Moment deutlich länger als früher in der Arbeitslosigkeit hängen, wenn sie erst mal drin sind. Mhm. Und das ist schon ein wesentliches Problem, denn wir wissen auch aus der Forschung, dass das dann zu Verfestigung führt. Also über die Zeit, da veraltet die Arbeitserfahrung, da hat man dann irgendwann auch so einen Stigma-Effekt. Und mit der Motivation wird es natürlich, wenn man so lange Zeit arbeitslos ist, immer schwerer. Und dann kommt es zu der Verfestigung. Und dann noch rauszukommen, ist halt viel schwerer, als es am Anfang gewesen wäre. Deswegen ist das im Moment der eigentlich kritische Effekt.
Und können Sie vielleicht für uns alle auch noch mal kurz sagen, um wie viele Menschen geht's da? Also Herr Völz hatte gerade gesagt, es sind 3,9 Millionen Menschen, richtig Herr Völz, die eigentlich potenziell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würden? Habe ich Sie da
ja,
richtig?
3,9 Millionen.
Das stimmt so nicht. Es gibt insgesamt ungefähr 5,5 Millionen Bürgergeldbeziehende. Davon sind tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Leistungsberechtigte 1,7 Millionen Menschen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu 3,9 Millionen, weil die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen, das sind Menschen, die einfach obwohl sie theoretisch arbeiten könnten, gar keine Arbeit aufnehmen können, weil sie wichtige Pflegearbeit leisten, weil sie aus verschiedenen Gründen längerfristig krankgeschrieben sind, weil sie Kinder erziehen, weil es nicht genügend Kita-Plätze gibt. Millionen Gründe, weswegen diese Menschen keine Erwerbsarbeit zurzeit aufnehmen können. Von diesen 1,7 Millionen, die theoretisch dem Arbeitsmarkt überhaupt zur Verfügung stehen, gibt es eigentlich nur 235.000 Menschen, die dem Arbeitsmarkt auch noch voll zur Verfügung stehen würden, also die eine Vollzeitstelle überhaupt ausüben könnten.
Weil sie andere, zum Beispiel körperlich beeinträchtigt sind oder?
Genau, viele andere von diesen 1,7 Millionen sind zum Beispiel nur 3 Stunden am Tag arbeitsfähig. Wer will diese Menschen? Die haben es gar nicht einfach, Arbeit zu suchen. Und ich finde, das ist ein bisschen krass, wenn man immer so tut, als wären es fast 4 Millionen Menschen, die im Grunde nur darauf warten, dass ihnen endlich ein Job zufällt oder dass sie eine Arbeit aufnehmen können, weil viele sind gar nicht dazu in der Lage, weder jetzt noch in naher Zukunft. Auch Kinder und Jugendliche können ja zum Beispiel nicht in naher Zukunft eine Arbeit aufnehmen, weil sie zur Schule gehen oder was auch immer. Ne? Da fängt es schon an, populistisch zu werden. Bei der Behauptung, es gäbe 3,9 Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Da muss ich mich verwehren. Ich habe die Zahl 3,9 Millionen als erwerbsfähige bezeichnet. Davon 1,7
Millionen. Ja, aber Sie wissen,
Millionen
was Sie damit machen. Sie wissen, was Sie damit machen. Sie erwecken die Vermutung oder es scheint so, als würden 3,9 Millionen Menschen arbeitslos sein, obwohl sie arbeiten können. Das wissen Sie auch, sonst würden Sie das anders formulieren.
Wir halten mal fest, es gibt Menschen, die Bürgergeld bekommen und auch keine Arbeit aufnehmen können und deswegen weiterhin eben im Bürgergeld bleiben. Es gibt aber auch eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich vielleicht einen Job sucht und keinen findet, vielleicht aber auch keinen sucht. Herr Weber, was wir ja auch besprechen wollen, ist, wie motivieren wir da vielleicht mehr oder an welchen Bürgergeldschrauben kann man da drehen, um an dieser Zahl noch was zu verändern?
Und wir sind ja in einer Debatte angekommen, die extrem polarisiert ist.
Ja, sieht man also schon in den ersten 10 Minuten dieser Sendung eigentlich ganz gut.
Und ja. Das ist ja gar nicht das Tragische, denn diese Sendung, die soll ja auch diskutieren. Aber wir müssen am Ende gucken, welche Maßnahmen haben in der Tat Wirkung. Also man hat ja das Gefühl, die eine Seite möchte irgendwie zurück in die 2000er Jahre der Hartz-Zeit, die andere Seite, die blockiert eigentlich so und lässt sich so zum Zurückrudern irgendwie drängen. Und beides ist aber für mich eigentlich kein überzeugendes Bild, was wir in der Grundsicherung in Zukunft eigentlich möchten. Und wir brauchen ein System, das gut absichert und das gut fördert und das damit am Ende natürlich auch das Fachkräftepotenzial erschließt, das auch für die Wirtschaft da ist. Und dafür brauchen wir nicht nur die eine Seite der Maßnahmen oder die andere, sondern die Forschungsergebnisse zeigen eigentlich auch, wir müssen eigentlich alle Register ziehen. Also es braucht ein sinnvolles Maß von Verbindlichkeit, keinen übermäßigen Druck. Das hat positive Wirkung auf die Arbeitsaufnahmen. Wir brauchen finanziell vernünftige Anreize. Das ist im Moment nicht immer gegeben. Wenn Sie zum Beispiel so 2.000 Euro verdienen als Familie und dann auch 3.000 gehen, dann kriegen Sie von den Sozialleistungen so viel abgeschmolzen, dass bei Ihnen eigentlich kaum noch was hängen bleibt. Also das muss besser werden. Ich habe da die sogenannte Anspruchfinanzierung ins Spiel gebracht, die jetzt von der Bundesregierung auch aufgenommen wurde, um da zumindest mal einen zusätzlichen Schub reinzubringen. Und wir brauchen das, was das Bürgergeld wollte. Wir brauchen eine nachhaltige Qualifizierung. Und die Forschungsergebnisse zeigen auch in der individuellen Arbeit die Unterstützung vor Ort mit den Vermittlungsfachkräften. Das ist etwas, das wirklich auch deutlich positive Wirkung haben kann und wo man dann auf die einzelnen, teils auch schwierig gelagerten Fälle, die Frau Steinhaus gerade beschrieben hat, dann auch vernünftig eingehen kann. Und das brauchen wir alles gleichzeitig. Und nur wenn wir das machen, plus irgendwann vielleicht auch mal wieder einen Wirtschaftsaufschwung bekommen. Dann werden wir über die Zeit von der Arbeitslosigkeit auch weiter runterkommen. Da bin ich überzeugt. Aber im Moment geht es leider in die falsche Richtung.
Volle Zustimmung.
Wenn ich da immer ganz kurz einhaken darf, das Verrückte ist ja, also ich stimme Ihnen zu, Herr Weber, aber das Verrückte ist ja, dass den Jobcentern die Mittel immer weiter gekürzt werden und damit auch weniger Geld für die Eingliederung, Integration in den Arbeitsmarkt den Jobcentern zur Verfügung stehen. Da gab es ja jetzt gerade neue Zahlen zu, dass 88% der Jobcenter tatsächlich ihre Mittel umschichten müssen, also Geld in die Verwaltung stecken müssen, was dann für die Integration in den Arbeitsmarkt fehlt. Und deswegen ist das auch sehr heuchlerisch insgesamt, also die politische Diskussion darum, ne? Wenn man den Jobcentern gar nicht die Gelegenheit gibt, ihre Arbeit gut ausführen zu können, weil tatsächlich sind das ja Instrumente, die langfristig wirken. Also Ja, was sagen Sie dazu, wenn diese Gelder gestrichen werden und da immer weniger langfristige Vermittlung überhaupt stattfinden kann?
Weil eigentlich muss man nochmal sagen, das war ja eines der Ziele oder überhaupt das Ziel eigentlich des Bürgergelds, ja, dass man gesagt hat, man will die Leute auf Augenhöhe ansprechen, man will sie qualifizieren und eben nicht in irgendwelche Jobs vermitteln, sondern eben so aus- und weiterbilden, dass sie dann auch langfristig am Arbeitsmarkt eine Perspektive haben. Also damit rüttelt man ja schon auch so ein bisschen an dem Kern dieser Idee, oder Herr Weber?
Also das, ist
ja,
das schon
sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ne, die Qualifizierung und dann die langfristige Integration in den Arbeitsmarkt, wofür die Mittel gestrichen werden. Aber ja, Entschuldigung.
Also das eine soll natürlich zu dem anderen führen und als Gesamtpaket zu sehen sein. Und das Kritische ist, diese eigentlich sinnvolle Grundidee des Bürgergeldes, davon bekommen wir im Moment eigentlich nicht wirklich was. Zum Beispiel, Frau Steinhaus, Sie haben recht, die entsprechenden Titel, die wurden eher runtergekürzt. Wir kennen natürlich auch die Haushaltsdebatten in Berlin. Das ist der Grund dafür. Ich sage nicht, das ist eine Berechtigung dafür. Das ist der Grund dafür. Der Bürgergeldbonus zum Beispiel, der wirklich Qualifizierung nach vorne bringen sollte, der ist als erste Maßnahme dann gleich wieder gestrichen worden.
Können Sie das nochmal kurz erklären? Da hat man einen Zuschuss bekommen, wenn man eine Weiterbildung gemacht hat. Oder wie
genau,
war das nochmal?
Das wäre ein wirklich zusätzlicher finanzieller Vorteil, wenn man in die Weiterbildung geht. Und zwar auch Maßnahmen unterhalb des vollwertigen beruflichen Abschlusses. Denn wir müssen einfach realistisch sein und sagen, dass nicht alle Menschen, die in der Grundsicherung sind, so ohne weiteres jetzt einen vollwertigen Abschluss schaffen werden, wenn sie es vielleicht schon in jungen Jahren auch nicht geschafft haben, sondern dieses Schritt für Schritt, das ist manchmal auch extrem wichtig. Deswegen auf der finanziellen Seite ist einiges passiert, was ich nicht sinnvoll finde. Dafür handeln wir uns im Moment aber die Risiken der gesamten Bürgergeldreform ein, nämlich wenn man halt die Verbindlichkeit ein Stück runternimmt, man kann auch Druck sagen, wie auch immer, dann gehen auch die Arbeitsaufnahmen runter. Das ist seit langem gesicherte Forschungsevidenz und genau dieses Ungleichgewicht ist unglücklich. Die Positiveffekte, die vergeben wir uns im Moment. Dafür kriegen wir Negativeffekte rein, die über die Zeit zur Verfestigung führen und deswegen müssen wir das im Gesamtpaket wieder gerade rücken.
Der von Herrn Weber geforderte höhere Grad an Verbindlichkeit, das lässt sich ja gern konkretisieren. Es ist im Grunde genommen läuft es auf einen, ja, wenn man so will, multifaktoriellen Ansatz hinaus. Es geht ums Fördern und Fordern. Aber das Fordern beinhaltet ganz konkret, wenn zumutbare Arbeit nicht angenommen wird, dann muss auch eine Sanktion erfolgen. Und nicht wahrgenommene Termine im Jobcenter müssen meiner Ansicht nach auch sanktioniert werden. Es gibt wenig Begründung dafür, dass man mehrfach hintereinander Termine im Jobcenter einfach sausen lässt. Und was wir auch nicht verkennen dürfen, ist, dass eine stärkere Akzeptanz unter denjenigen, die unsere Steuern und Abgaben, das Sozialsystem überhaupt möglich machen, ist auch ein Beitrag für den sozialen Frieden und verhindert letztendlich auch Verteilungskämpfe. Also das darf nicht unter den Tisch fallen.
Der soziale Frieden wird vor allem dadurch aufrechterhalten, dass gute Löhne gezahlt werden und nicht dadurch, dass man nach unten hintritt. Ne? Also das finde ich wirklich ein Riesenproblem, dass irgendwie das Bürgergeld herangezogen wird als etwas, was angeblich zu hoch sei und deswegen würden andere Menschen nicht mehr einsehen, weswegen sie morgens zur Arbeit gehen. Das ist die falsche Herangehensweise. Es muss die Frage sein, werden wir gut bezahlt oder nicht und nicht die Frage sein, ist das Existenzminimum vielleicht zu hoch oder nicht, weil es ist zu niedrig.
Ja, das kann aber nicht unwidersprochen bleiben. Also mehr Netto.
Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist die Frage nach vernünftiger Bezahlung, das andere nach einem Existenzminimum.
Das ist eine Frage der Definition. Ja. Mehr Netto vom Brutto durch kräftige Lohnsteigerungen zu fordern, wie es Teile der Politik und der Gewerkschaften tun oder wie sie es jetzt auch tun. Da muss man immer bedenken, dass Löhne erstmal auch an wirtschaftlichen Gegebenheiten der Betriebe sich orientieren. Und die müssen erst erwirtschaftet werden, bevor sie verteilt werden können. Es gibt ja dieses schlagkräftige
Bild, das
gut verzeihen
heißt.
Die Torte muss erst größer werden, bevor sie verteilt wird. Und letztendlich hat keiner was davon, wenn man die Tortenstücke großzügiger berechnet, dann hat jeder einzelne weniger. Also man so physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht auf den Kopf gestellt werden können. Da gibt es auch ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Das, was verteilt wird, muss erst verdient werden.
Ich würde gerne, darüber sprechen wir noch, aber ich würde gerne noch mal beim Bürgergeld und der aktuellen Reformdebatte bleiben. Also wir haben jetzt schon gehört, beim Fördern ist es momentan schwierig, weil zum Beispiel Gelder gestrichen werden. Aber auf der anderen Seite wird der Teil des Forderns ziemlich stark angezogen. Also die Sanktionen sollen verschärft werden, künftig soll ein längerer Arbeitsweg zumutbar sein und Leute, die schwarz arbeiten und erwischt werden, die sollen künftig auch weniger Bürgergeld bekommen. Herr Weber, ist es jetzt der richtige Druck, der kommt, wenn die Reformen der Ampelregierung dann greifen?
Also ich empfehle einfach im Einzelfall die Maßnahmen anzuschauen. Sie haben einige davon in der Tat genannt. Also zum Beispiel der längere zumutbare Arbeitsweg.
Ja. Also drei Stunden, bei drei Stunden soll der liegen. Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück.
Wir sind damit jetzt sicherlich schon bei einer ziemlich langen Pendelzeit angekommen. Jetzt kann man sagen, manche andere Menschen pendeln auch so lange. Wir sehen auch, dass es einen ziemlich starken, mittlerweile regionalen Mismatch auf dem Arbeitsmarkt gibt. Das heißt, Arbeitssuchende und offene Stellen sind einfach nicht gut verteilt. Dementsprechend, wenn ich für mehr regionale Flexibilität sorge, dann habe ich schon das Potenzial da, dass ich damit Arbeitslosigkeit auch ein Stück runterkriege. Mhm. Aber andererseits wissen wir halt, die Lage der Menschen in der Grundsicherung, die ist oft nicht so einfach.
Und haben die zum Beispiel ein Auto, wo die einfach pendeln können? Ich meine,
welche Betreuungsverpflichtungen haben sie, welche gesundheitlichen Einschränkungen haben sie und so weiter. Dementsprechend ist die Frage, kann jemand 3 Stunden pendeln oder nicht, keine, die man für alle Menschen einfach so per Federstrich entscheiden kann, sondern man wird im Einzelfall wirklich gut gucken müssen.
Aber das wird ja auch passieren. Letztendlich haben ja auch die Jobcenter da ein Interesse dran oder werden da mit ihren Kundinnen und Kunden auch ins Gespräch gehen. Oder ist es wirklich vorstellbar, dass man einer alleinerziehenden Mutter irgendwie 3 Stunden Arbeitsweg am Tag zumutet und wenn sie das nicht macht, ihr dann die Leistung kürzt?
Nein, eine alleinerziehende Mutter, die entsprechend kleine Kinder hat, ist ja auch zur Arbeitsaufnahme gar nicht verpflichtet. Mhm. Von daher das nicht. Aber es bewegt sich in solchen Fällen ganz, ganz selten zwischen Schwarz und Weiß. Es ist immer grau, es kommen immer verschiedene Dinge zusammen und da muss man gut austarieren. Und deswegen ist meine Empfehlung auch, ein Schlüssel liegt einfach darin, das Ganze auf individueller Ebene gut auszuarbeiten. Also wenn ich sage Verbindlichkeit, dann meine ich damit nicht ist gleich Sanktionen immer nur, sondern es kann auch eine Art von positiver Verbindlichkeit geben, die wirklich in individueller Zusammenarbeit zustande kommt, wo man wirklich auch Effekte erreichen kann. Das sollte im Vordergrund stehen und diese Möglichkeit sollte den Jobcentern gegeben werden. Also ich bin jetzt erstmal ganz froh, dass man mit der Reform nicht weiter in Richtung der wirklich Totalsanktionen gegangen ist.
Also gar kein Bürgergeld im Ernstfall?
Gar kein Bürgergeld mehr, weil das extrem in Lebensverhältnisse eingreift und weil wir wissen, dass da dann irgendwann die negativen Nebeneffekte auch überhand nehmen. Es gibt auch positive Effekte.
Aber es gibt doch jetzt wieder Totalsanktionen.
Aber mit der Reform in der Wachstumsinitiative kam das nicht, sondern das kam ja schon vorher.
Es gibt welche, es kam schon vorher, genau. Also das heißt, so. Das Bürgergeld ermöglicht Totalsanktionen.
Es kam schon vorher. Allerdings wissen wir auch, dass die Bedingungen für diese Art von Sanktionen so ausformuliert sind, dass sie eigentlich kaum praktikabel anwendbar sind.
Können Sie die mal nennen?
Man muss wirklich eine angebotene offene Stelle ablehnen. Man muss das in einem vergangenen Zeitraum schon einmal gemacht haben. Und diese offene Stelle, die muss auch dauerhaft offen bleiben und konkret annehmbar sein. Das heißt, der Arbeitgeber muss seine Bereitschaft auch aufrechterhalten. Ansonsten endet das. Und da hat sich doch gezeigt, dass das eben praktikabel kaum machbar ist. Das sagen auch die Jobcenter. Man muss aber eben bei Sanktionen auch immer sehen, es soll ja an sich eigentlich keine Strafe sein, auch wenn es oft so empfunden wird.
Es darf keine Strafe sein, laut Verfassungsgericht.
Und es ist auch nicht so, dass man bei Sanktionen nur über diejenigen Personen reden sollte, die dann tatsächlich sanktioniert werden. Denn wir wissen auch, dass solche Regelungen im Vorhinein auch schon Effekte haben. Also Menschen.
Also ich mache es gar nicht erst, weil ich die Sanktionen quasi fürchte.
Ja, das ist der eigentliche Sinn. Und Frau Steinhaus, Sie haben recht, es darf keine Strafe sein. Wir sind nicht im Strafrecht. Und es soll den Menschen helfen und darf keine Strafe sein. Und es hat im Vorhinein aber auch Effekte. Und das betrifft dann eben wesentlich mehr Menschen als diese oft relativ kleinen Zahlen, die dann bei den tatsächlichen Sanktionen oft auch genannt werden.
Frau Steinhaus, können Sie nachvollziehen, wenn Herr Völz sagt, naja, solche Sanktionen dienen auch dem, naja, gesellschaftlichen Frieden, eben weil es schon Leute gibt, die sagen, Mensch, wenn die nicht arbeiten wollen, dann muss das doch irgendeine Konsequenz haben. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, ich muss das mal einordnen. Das fängt schon beim Titel an. Weniger Zuckerbrot, mehr Peitsche, ne? Heißt ja die Sendung. Und das suggeriert, als sei das Bürgergeld Zuckerbrot. Als hätten wir irgendwie in den letzten Jahren, das wird ja auch immer so behauptet, es gab Hartz IV, dann gab es Bürgergeld und das wäre ja die absolute Wolke für alle Menschen, die Bürgergeld beziehen. Das stimmt einfach nicht. Bürgergeld ist eine Notversorgung, eine Grundversorgung und auch ein Grundrecht, das allen Menschen zusteht. das, worüber wir hier so reden, nicht nur wir in dieser Runde, sondern irgendwie ganz Deutschland gefühlt bezogen aufs Bürgergeld, dass es nämlich angeblich so viele Menschen gäbe, die Totalverweigerer sind, die nicht arbeiten wollen.
Das haben wir aber eigentlich schon geklärt jetzt gerade.
Naja, nee, finde ich nicht. Also ich finde anhand zum Beispiel der, was wir gerade besprochen haben, der Totalsanktionen, die gar nicht angewendet werden können, weil es kaum Situationen gibt, die dieses Kriterium erfüllen. Trotzdem wird ja über Totalverweigerer geredet, ganz, ganz viel. Und es ist auch in dieser Debatte irgendwie präsent, unter anderem durch Herrn Völz, der damit eingestiegen ist in die Diskussion. Und ich finde einfach total wichtig, nochmal anzugucken, über wen wir hier eigentlich reden. Also die Menschen, die Bürgergeld beziehen, das sind zum großen Teil Menschen, die gar nicht aus dem System rauskommen können. Das hatte ich auch vorher schon mal gesagt. Und deswegen reden wir über eine relativ kleine Zahl von Menschen, die überhaupt für den Arbeitsmarkt irgendwie noch, ja, weil sie nicht motiviert werden kann oder muss. Und ich glaube, die Probleme, die auf dem Arbeitsmarkt entstehen werden und schon entstehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die werden wir ja gar nicht damit lösen können. Wir haben ja einfach das Problem, dass ganz viele Menschen in den Ruhestand gehen und dann stellenfrei werden und dass Fachkräfte fehlen. Die können wir nicht deckeln damit, dass das Bürgergeld immer härter wird.
Zu der Sanktionsfrage. Es werden ja sicherlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt zuhören. Die fragen sich natürlich auch, inwieweit die Tragweite von Sanktionen tatsächlich auch begründet ist. Weil wenn jeder Unternehmer, der in irgendeiner Weise Fehlverhalten begeht, wenn er sich nicht an Gesetzesvorgaben hält, wenn er Richtlinien missachtet, sanktioniert wird, und zwar ohne Wenn und Aber, da gibt es in den seltensten Fällen irgendeine Form von Mitleid. Und das hat in letzter Konsequenz auch mal eine Insolvenz eines Unternehmens zur Folge. Also von daher von vornherein zu sagen, Sanktionen sind etwas Schlechtes und eine gewisse Asymmetrie zu wählen. Bei der einen Seite ist es gut, Unternehmen, die sich falsch verhalten, die müssen sanktioniert werden, die zahlen ihre Strafen. Auf der anderen Seite im Sozialstaat zu sagen, Menschen, die Fehlverhalten begehen, nachprüfbar Fehlverhalten begehen und das möglicherweise auch mehrfach hintereinander, dürfen nicht sanktioniert werden. Das ist ein völlig überflüssiger Beitrag dafür, um den sozialen Frieden und dann Zusammenhalt der Gesellschaft
Sie vergleichen aber Äpfel mit Birnen. Das eine ist das Existenzminimum und das andere ist, ich weiß jetzt nicht, was Sie für Fehlverhalten meinen bei Unternehmen, da geht es um Unternehmensvermögen.
Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Hinweisgeber-Schutzrichtlinie, Transparenzvorgaben, die nicht angehalten werden, wenn Unternehmen sanktioniert.
Und was wir gerade auch gehört haben, ist, Herr Weber hat ja gesagt, Sanktionen haben eben in bestimmten Kontext auch einen Sinn, weil sie nämlich auch verhindern, dass Leute bestimmte Sachen einfach machen. Ja, die Sanktionen müssen gar nicht greifen, es reicht schon, wenn die im Raum stehen, dann haben wir da schon vielleicht den ein oder anderen positiven Effekt. Und ich finde, Frau Steinhaus, da bin ich auch bei Ihnen, wir haben eine bestimmte Anzahl von Menschen im Bürgergeld, die einfach auf dieses Bürgergeld angewiesen sind. Und wir haben aber auch Menschen im Bürgergeld, die vielleicht sehr gerne arbeiten würden und auch sehr gerne einen Job übernehmen würden. Und die Frage ist ja schon, was kann das System tun, und darauf würde ich jetzt gerne mal kommen, um diese Menschen eben zu unterstützen. Und da vielleicht erstmal noch an Sie, Herr Weber, die Frage, diese Reformen, die jetzt schon, deswegen haben wir auch die Überschrift der Sendung gewählt, weniger Zuckerbrot, mehr Peitsche, die ja eher so ein bisschen in Richtung Druckaufbau gehen. Helfen die denn wirklich, dass die Menschen aus dem Bürgergeld schneller, besser, langfristiger rauskommen aus diesem Bürgergeld? Weil darum geht es ja eigentlich.
Also ich verstehe ja auch, wie der Titel gewählt wurde, der soll ja auch Aufmerksamkeit erregen, aber insgesamt am Ende brauchen wir weder Zuckerbrot noch Peitsche in diesem Sinne. Wenn wir vernünftig in Arbeit integrieren wollen, dann brauchen wir einen ausgewogenen Mix und ein intensives Engagement. Wir haben zum Beispiel auch viel zu den Hartz-Reformen untersucht. Die überwiegenden Ergebnisse in der Forschung zu den Hartz-Reformen sind, ja, das hat schon mehr Arbeitsaufnahmen gebracht, deutlich mehr Arbeitsaufnahmen und die Hartz-Reformen haben damals Leistungen zurückgefahren und die haben das System deutlich stringenter gemacht. Man kann auch von Druck durchaus sprechen, finde ich. Wir wissen aber auch, dass es da auch eben einen erheblichen Trade-off gab. Also wir haben damit den Niedriglohnbereich nochmal erheblich erhöht. Wir haben mehr Jobs mit wenig nachhaltiger Integration bekommen. Also mehr Druck führt eben auch dazu. Ja, dann nimmt man halt den Job auf, aber dann ist man auch schnell wieder in der Arbeitslosigkeit drin. Deswegen gilt es immer gut abzuwägen. Also wenn die Menschen zu lange in der Arbeitslosigkeit bleiben, das ist nicht sinnvoll. Aber wenn ich einfach nur kurzfristig reindrücke in schlechte Jobs ohne berufliche Entwicklung, ist auch nicht sinnvoll. Denn der ganz große Teil der offenen Stellen, der liegt vor allem im mittelqualifizierten Segment. Und da können viele Menschen durchaus auch hinkommen, wenn man diese Nachhaltigkeit ermöglicht.
Jetzt haben wir im Moment einen Wirtschaftsabschwung in Deutschland. Wir hören von Stellenkündigungen in großen Unternehmen, aber auch in kleineren. Also wie groß sind denn überhaupt die Chancen von einem Langzeitarbeitslosen, einer Langzeitarbeitslosen, da im Unternehmen auch Fuß zu fassen?
Ich kann Ihnen nur aus unserer Unternehmerschaft berichten. Dort werden Kräfte händeringend gesucht, und zwar zu allen Qualifikationsniveaus. Daher stimme ich Herrn Weber zu. Bildungs-, Weiterbildungsinvestitionen sind zentral, und auch die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen. Da bleibt es bei. Und es gibt dann die sogenannte volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette. Das beginnt mit der Bildung. Bildung ist zentral, letztlich das Fundament für Wachstum, Wohlstand, letztlich den sozialen Frieden. Bildung, Ausbildung, Forschung, Entwicklung ist ein kausaler Zusammenhang. Innovation, Investitionen, Wachstum, Beschäftigung, Wohlstand. Und wenn die Basis erodiert, und das ist der Bildungssektor, dann hat letztendlich das auch zur Folge, dass Wachstum und Wohlstand darunter leiden. Und von daher, das sollte auch an dieser Stelle gesagt werden, ebenso wie Investitionen in den Verteidigungshaushalt von großer Bedeutung sind, Investitionen in dem gesamten Bildungssektor sind nicht weniger von Bedeutung für ein Land wie Deutschland, das im Wesentlichen von Humankapital lebt und wenig Bodenschätze hat.
Und das zahlt natürlich auch ein auf das eigentliche Ziel des Bürgergelds, nämlich die Leute zu fördern und dann in gute Arbeit zu bringen. Frau Steinhaus, was hören Sie denn eigentlich von Betroffenen? Also was erleben die so? Werden die in den Unternehmen mit offenen Armen empfangen? Kriegt jeder, der einen Job haben will, tatsächlich ein?
Nein, also es gibt super viele Menschen, die suchen händeringend nach Arbeit und sind aus verschiedenen Gründen dann nicht attraktiv. Meinetwegen, weil sie über 55 sind oder weil sie eben nicht voll arbeitsfähig sind oder weil sie Kinder haben. Sowas gilt ja als Vermittlungshemmnis. Es gibt viele Menschen, die suchen wirklich lange nach Arbeit und finden keine.
Welche Möglichkeiten hat man dann auch, über das Bürgergeld dagegen zu steuern? Das funktioniert mit den Reformen, die jetzt angedacht sind. Das ändert ja daran nichts.
Wir haben ja wirklich kein Problem mit Arbeitslosigkeit zurzeit. Also es gibt keine Massenarbeitslosigkeit oder so, sondern es gibt das Problem, dass Stellen frei sind. Und das meinte ich ja auch vorhin schon. Man kann jetzt gar nicht einfach irgendwie aus diesen wenigen Menschen rauspressen, dass alle Stellen besetzt werden. Das funktioniert so nicht. Es sind einfach zu wenige Menschen da, die diese Stellen annehmen können.
Klar, aber Sie könnten natürlich ein kleiner Baustein sein für eine große Fachkräftesicherung. Ja,
also genau, na klar. Ich will auch gar nicht sagen, dass man da gar nichts machen kann. Ich will nur sagen, letztendlich kann man da bis zum gewissen Punkt gerade machen, was man will. Das Problem wird damit nicht behoben. Das wird vielleicht teilweise behoben, aber das Problem an sich wird nicht behoben, weil wir keine Massenarbeitslosigkeit haben.
Also wir haben im Moment eine ziemlich merkwürdige Arbeitsmarktsituation. Wir sind nun mal unübersehbar in einem Wirtschaftsabschwung, der auch seit der Energiekrise seit 2 Jahren anhält. Wir kommen da nicht richtig raus. Trotzdem gibt es eine Arbeitskräfteknappheit, die es früher in Abschwüngen so nicht gegeben hätte. Und dennoch müssen wir feststellen, schauen Sie mal, wie viele Stellen werden eigentlich jeden Monat neu gemeldet? Und das ist so wenig wie noch nie. Und da zahlen wir einfach dem Abschwung mittlerweile Tribut. Und dann kommt es neben dieser Globalbetrachtung sicherlich auch immer darauf an, wie kann ich auch Betriebe motivieren, die Chance zu geben bei Menschen, die vielleicht die Voraussetzungen eigentlich erstmal nicht erfüllen würden. Und auch dafür haben wir Instrumente. Dafür haben wir zum Beispiel Lohnkostenzuschüsse, die sehr, sehr gute Evaluationen haben. Also man bezuschusst.
Aber die werden ja gekürzt, die Mittel. Das ist genau das, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Das sind die Mittel, die weniger werden.
Lassen Sie mich erst mal sagen, was gut ist, bevor Sie gleich sagen, dass das so schade ist, dass es davon zu wenig gibt.
Ist so.
Also diese Instrumente, die wirken, weil sie Menschen erstmal aus der verfestigten Arbeitslosigkeit rausbringen. Und deswegen wäre eine andere Maßnahme zum Beispiel auch noch, wo man stärker hingehen sollte, nicht immer überlegen, was ist denn jetzt besser, einen Job aufnehmen oder zu qualifizieren, sondern beides gleichzeitig zu machen, also berufsbegleitend und damit auch dem Arbeitgeber nachhaltig noch eine wirklich Unterstützung an die Seite stellen. Also die Person wird noch weiterentwickelt und gleichzeitig sammelt sie aber schon Arbeitserfahrung und man weiß dann eben auch schon, in welche Richtung soll die Qualifizierung denn am besten gehen, denn man sieht dann ja schon, in welchem Umfeld die Person arbeitet.
Nochmal ganz konkret nachgefragt. Herr Völz sagt ja, wenn ich das mal verkürzt zusammenfasse, jeder und jede, der die arbeiten will, der kann im Moment auch arbeiten. Würden Sie das auch so unterschreiben, Herr Weber?
Deutschland ist, wenn man es im internationalen Vergleich mal sieht, Deutschland ist nicht sonderlich schnell dabei, Menschen für arbeitsunfähig zu erklären. sondern es ist in der Tat so, Menschen, die bei uns als arbeitsfähig gelten und arbeitslos registriert sind, die wären in anderen Ländern schon raus aus dem Arbeitsmarkt. Trotzdem will ich es jetzt auch nicht umdrehen und sagen, da geht nichts. Natürlich, man braucht durchaus auch ein sinnvolles Maß an Verpflichtung, das aber mit einem guten Maß an Unterstützung kombiniert ist. Und dann komme ich weiter. Also von einem Schwarz und Weiß, davon haben wir in der Debatte schon genug. Aber ich finde beides, Schwarz und Weiß, bringt uns keine vernünftige Perspektive, wo wir in der Zukunft mit einer guten Grundsicherung eigentlich hinwollen.
Ist denn da die Bereitschaft in den Betrieben auch da, also jemanden zu nehmen, der nicht 100% passt, der vielleicht auch schon oder die vielleicht auch schon sehr lange arbeitslos war, trotzdem eine Chance zu geben?
Die grundsätzliche Antwort lautet ja. Also Unternehmen können sich diesen Luxus gar nicht leisten, wenn sie die Probleme, die ich eingangs geschildert habe, zu wenig Personal zu haben, Aufträge teilweise gar nicht mehr annehmen zu können, auf Potenzial zu verzichten, das brach liegt, das sich ihnen sogar anbietet und vom Staat auch gefördert wird. Sie können von einem Höchstmaß von Flexibilität ausgehen. Und so gesehen werden sie sich selbst auch nicht in ein schlechtes Licht rücken, indem sie die Möglichkeiten, die ihnen vom Gesetzgeber offeriert werden und vielen Menschen, die auch arbeiten wollen, nicht wahrzunehmen.
Die Diskussion ums Bürgergeld, das haben wir schon gemerkt, ist eine Diskussion, da geht es ganz viel um Gerechtigkeit. Im Moment geht es aber auch ganz viel um Geld. Also Deutschland muss sparen, die Ampel muss sparen und sucht da eben verzweifelt nach Möglichkeiten. Stellt sich schon die Frage, wie viel kann man denn überhaupt am Bürgergeld sparen? Also was bringt es überhaupt, wenn man da jetzt rangeht, finanziell gesehen?
Ja, ich würde ganz gerne noch mal auf das zurückkommen, was Herr Weber gerade gesagt hat. Also, dass Unternehmen auch darin unterstützt werden müssen, Menschen aufzunehmen, dass das wirksame Mittel sind. Aber das ist genau da, wo gespart wird. Und ich habe den Eindruck, das findet wirklich kaum Platz in der gesamten Debatte, weil das ist eigentlich heuchlerisch. Also das, was ja gerade passiert, ist diese riesen Schuldabladung auf den Menschen, die Bürgergeld beziehen.
Schuld inwiefern? Das, was meinen Sie mit, also wie Schuld?
Ja, also die, dass es so viele Arbeitsplätze gäbe und warum dann die Leute nicht einfach einen Job annehmen, wenn doch die Jobs überall rumfliegen und so. Hm. Und es ist halt nicht so einfach. Damit ist es nicht getan. Und dann gibt es Instrumente, die zeigen gute Erfolge, nämlich das, was Herr Weber gerade genannt hat. Und dann gibt es aber auch Zahlen, die ganz eindeutig belegen, dass immer weniger diese Instrumente angewendet werden können, weil die finanziellen Mittel dafür fehlen. Und ich hatte gerade erst vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Jobcenter-Chef, der mir gesagt hat, er weiß einfach überhaupt nicht, wie er sein Jobcenter führen soll, nächstes Jahr noch weniger, weil die Mittel noch weiter gekürzt werden und wie die Menschen ihre Arbeit machen sollen. Mhm. Also was er machen kann, ist Stellen streichen, aber dann gibt es noch weniger MitarbeiterInnen in den Jobcentern, die die Menschen betreuen. Mhm. Also es ist nicht möglich, die Menschen tatsächlich individuell und so zu betreuen, wie es für viele auch gut wäre, weil viele Menschen, die meisten, kommen ja ins Jobcenter und wollen mitarbeiten, wollen Unterstützung. Und wenn sie erfahren, dass sie gut begleitet und unterstützt werden, dann gehen sie da auch hin. Aber ja, die Jobcenter können das gar nicht leisten, weil die Mittel gekürzt werden. Und das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, so der eigentlich nicht untergehen darf.
Also es wird am falschen Ende gespart, auf Kosten von denen, die eigentlich ganz unten in der Gesellschaft oft stehen?
Genau, und ja auch mit der gleichzeitigen Forderung, die Menschen müssen unbedingt in Arbeit und die Instrumente, die die Menschen in Arbeit bringen, da wird aber das Geld rausgezogen. Also das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Vielleicht sollte man mal betrachten, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein Budget im laufenden Jahr von, ich glaube, 176 Milliarden Euro. Das ist etwa ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes. Und insgesamt gibt Deutschland 1,2 Billionen Euro für Soziales aus.
Das Aber Sozialbudget
hat sich seit 1992 verdreifacht.
Aber da müssen Sie bei diesem Budget des Bundesarbeitsministeriums müssen Sie gucken, das sind ja nicht 175 Milliarden Euro, die dann ins Bürgergeld fließen.
Nee, das sind 50 Milliarden Euro, ich glaube 110, 115 Milliarden Euro gehen in die Rente. Also sehr viele
genau, der größte Posten, ja.
Sind bereits verausgabt, das ist korrekt, ja.
Genau, also das heißt, es ist ein Posten im Arbeitsministerium, aber es ist auch nicht der größte. Und die Frage ist, was lässt sich an diesem Posten eben noch einsparen und wie sinnvoll ist es? Das ist ja die Frage, die Frau Steinhaus gerade aufgeworfen hat.
Je mehr eigentlich Menschen in Arbeit sind, desto weniger wird auch Arbeitslosengeld bezogen und so höher sind auch die Mittel, die die Bundesagentur für Arbeit für andere Zwecke zur Verfügung hat. Also Ziel muss sein, mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
Man kann auch von einer anderen Richtung denken. Es wird ja immer Menschen geben, die Sozialleistungen beziehen müssen. Dann gibt es auch Kosten der Unterkunft, die für diese Menschen bezahlt werden müssen und Mieten, die ins Unermessliche steigen. Also wenn da zum Beispiel der Staat eingreifen würde und nicht horrende Mieten übernehmen müsste, weil eben die Wohnungsbaugesellschaften sie nicht einfach beliebig anheben dürfen, dann wäre auch schon viel Geld gespart. Aber solche
Mietpreisbremsen haben sich in jeder Situation, haben sich diese Mietpreisbremsen ins Gegenteil verkehrt.
Und über die Mietpreisbremse müssen wir auf jeden Fall eine eigene Sendung machen. Wenn wir das jetzt in eine Sendung übers Bürgergeld packen, dann sprengen wir, glaube ich, einfach den Rahmen.
Ich sage nur, es gibt verschiedene Wege, heranzugehen an die Ausgaben oder auch an Geld, was zur Verfügung steht. Also wenn gesagt wird, es gäbe zu wenig Geld, der Haushalt wäre in der Schieflage, dann kann man ja fragen, wo kann man noch Geld herkriegen?
Genau, das war ja eigentlich meine Frage.
Reiche Menschen, die man stärker besteuern kann, Erbschaften, die stärker besteuert werden können, Unternehmen könnten stärker besteuert werden. Ich weiß, Herr Völz, da sind Sie dagegen, gegen alles, was ich gerade gesagt habe.
Zahlschulrekordsteuern.
Aber das würde auf jeden Fall viel Geld, anteilig zahlen Menschen, die arbeiten, wesentlich mehr Steuern oder die zu wenig für wenig Geld arbeiten. Insgesamt anteilig zahlen sie mehr Steuern als Menschen, die viel verdienen, als Menschen, die viel schon haben. Solche Sachen, das müsste man auch auf den Tisch bringen und darüber reden, inwiefern das eigentlich gerecht ist.
Das tun wir als Mittelstand. Deswegen auch der Appell an die Bundesregierung, nicht zu versuchen, durch Beförderung von hohen Lohnforderungen, die IG Metall hat gerade 7% gefördert, das auf die Arbeitgeber zu delegieren. Ziel muss sein, die Sozialversicherungsbeiträge einzudämmen. Und die Grenze von 40% darf nicht steigen, denn auf diese Weise gibt es immer weniger Netto vom Brutto. Und das führt dann auch zu nicht nur zu falschen Anreizen, sondern es geht auch Kaufkraft verloren.
Ich würde gerne nochmal über diese Debatte zwischen vermeintlich faulen oder die Debatte über vermeintlich faule und vermeintlich fleißige Bürger sprechen. Das macht ja auch was mit einer Gesellschaft, wenn die einen den anderen suggerieren, ihr seid quasi schuld, ihr verhaltet euch falsch. Wie geht sowas weiter? Wir stehen erst am Anfang des Wahlkampfs, der Ton ist schon jetzt relativ scharf. Frau Steinhaus, was befürchten Sie denn da noch?
Es hat sich ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten drastisch verschärft und damit habe ich schon nicht mehr gerechnet, weil ich es eh schon krass fand und weil die Menschen, die betroffen sind, wirklich auch Angst haben davor, also vor so Forderungen von der FDP, wie man müsse jetzt den Regelsatz um 14 bis 20 Euro absenken, da kriegen die Leute Angst, weil sie haben schon zu wenig, sie haben schon nicht genug, um über den Monat zu kommen. Das ist auch belegt, dass man sich zum Beispiel vom Bürgergeld nicht...
Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz die Höhe des Bürgergelds. Ich kann es mir nie merken, deswegen habe ich...
563 Euro.
Ich habe es mir aufgeschrieben, 563 Euro im Monat für Alleinstehende und natürlich, da kommt die Miete und die Kosten für die Heizung dann noch oben drauf. Nur, dass wir immer alle auf dem gleichen Wissensstand sind,
Genau, und das ist, da wird ja auch fälschlicherweise behauptet, es wäre eine so krasse Erhöhung seit Hartz IV, was aber nicht stimmt. Das ist nur ein Inflationsausgleich. Die Leute haben jetzt nicht mehr Kaufkraft als mit Hartz IV. Das heißt, es ist zu wenig. Und was da jetzt noch kommen kann, keine Ahnung. Es wird ja gefühlt jede Woche was Neues gefordert. Also eine Regelsatzabsenkung, Grundgesetzänderungen, damit die Sanktionen verschärft werden können, völlige Abschaffung des Bürgergelds für eine neue Grundsicherung, wie sie auch Herr Völz befürwortet. Also da bewegen wir uns ja teilweise auf Vorschlägen, die nicht mehr mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sind, die aber immer alltagstauglich sind.
Ich möchte das nochmal betonen. Es geht hier um die Konzentration auf die wirklich Bedürftigen und insbesondere auf die Kinder und Jugendlichen auf den Bildungssektor. Es geht nicht darum, alle um einen Kamm zu scheren, sondern es geht um die wirklich Bedürftigen.
Aber man kann da gar nicht plötzlich zwei Systeme draus machen. Das ist rechtlich gar nicht umsetzbar. Ne? Also wir haben nun mal dieses System Bürgergeld und Sie können da nicht einfach dann Leute raussortieren, geht nicht. Können Sie nicht verschiedene Sozialgesetzbücher draus machen? Es gibt ja schon unterschiedliche.
Nach der nächsten Bundestagswahl wird es sicherlich eine neue Gesetzgebung geben, da bin ich fest von überzeugt und dann werden sich auch zeigen, dass sich das machen lässt.
Wir verstricken uns im Grunde nicht nur von einer Seite, sondern von verschiedenen in einer Negativdiskussion, in der am Ende eigentlich nicht wirklich jemand gewinnen wird. Sie haben eben das Wort vom Sparen angesprochen. Es ist schon skurril, worauf, was für Ideen wir kommen, wie man im Sozialstaat sparen könnte. Wenn ein Mensch arbeitslos ist in der Grundsicherung, dann kostet das die öffentlichen Haushalte jedes Jahr über 25.000 Euro. Das heißt, da ist die große Einsparung da. Wenn wir dagegen Gesetze machen und sagen, oh, wir verschärfen mal die Sanktionen, was können wir denn damit sparen? Dann steht als Einsparung in der Gesetzesbegründung drin, ja, so und so viele Menschen werden dann sanktioniert, die kriegen kein Bürgergeld mehr und das sei die Einsparung. Und da denke ich mir schon,
jetzt können wir alle mal ein bisschen rechnen, wie viel Geld sich sparen lässt, wenn man jemand eine Zeit lang in Anführungszeichen das Bürgergeld streicht.
Wahrscheinlich. Also das kann man dann direkt ausrechnen und da kommen auch ein paar Millionen raus und so, das ist schon klar. Aber die eigentliche Wirkung, die wir doch brauchen, ist Menschen machen eine gute berufliche Entwicklung durch. Wir können die Wertschöpfung der Betriebe in Deutschland steigern. Wir können wirtschaftlich wieder erfolgreicher werden und in der Beschäftigung erfolgreicher werden. Also wir müssen eigentlich nicht über direkte Einsparungen reden, sondern wir müssen über Wirkungen reden. Und da müssen wir wieder hin.
Weniger Zuckerbrot, mehr Peitsche. Unter diese Überschrift, die wir auch kontrovers diskutiert haben, haben wir gesprochen. Und zwar in diesem SWR-Kulturforum mit Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei, mit Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und mit Dr. Hans-Jürgen Völz vom Verein Mittelstand BVMW. Ich bin Geli Hensoldt und ich sage danke fürs Zuhören.